Bitte nehmt doch eure Bibeln zur Hand und schlagt mit mir gemeinsam auf im Markus-Evangelium Kapitel 2, ab Vers 18. Markus Kapitel 2, die Verse 18 bis 22. Wir werden weiterhin, wie gehabt, gemeinsam durch das Markus-Evangelium gehen, damit wir, wie es doch so schön in der Schrift heißt, den ganzen Ratschluss Gottes empfangen. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben durch die Autoren der Heiligen Schrift. In unserem Text kommen wir nun zu dem dritten Widerstand. Von den Pharisäern. Ihr Ziel war es nämlich, den Dienst und die Heiligkeit Jesu Christi in Frage zu stellen. Was sie machen ist, sie vergleichen die Praktiken, die Jesus tut und seine Jünger, mit dem, was Johannes der Täufer tut und seine Jünger und ebenso das, was die Pharisäer tun. Jesus ist nicht so wie die Priester und wie die Pharisäer. Nein, Jesus und seine Jünger, sie sind anders. Sie sind nicht traurig und immer betrübt. Sie sind freudig. Und letzte Woche, wie wir gemeinsam das Wort studiert haben, da haben wir von Jesus gelesen, wie er an dem Festmahl saß zu Tische bei Levi. Und da war eine große Ansammlung von Zöllnern und von anderen Sündern, wie es dort geschrieben steht. Und hier in unserem Text nun wird die Praktik des Fastens bei Jesus scharf kritisiert. Und das, was seine Jünger tun. Und Jesus benutzt drei kurze Gleichnisse, mit denen er auf sie reagiert. Im ersten Gleichnis geht es um eine Hochzeit. Im zweiten Gleichnis geht es um ein Kleidungsstück und ein Flicken. Und im dritten um Wein und Schläuche. So lasst uns das Wort gemeinsam lesen und den Herrn bitten, auch diese gemeinsame Zeit des Studierens zu segnen. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten, nämlich zu Jesus, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann, in jenen Tagen, werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten, und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche, und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Das war die Lesung des heiligen und unfehlbaren Wortes Gottes. So lasst uns auch nun noch einmal für die Betrachtung dieses Textes beten. Himmlischer Vater, wir sagen dir Dank für dein heiliges Wort, dass du uns das wunderbare Zeugnis deiner Schrift gibst. Hilf uns, das auch recht zu verstehen. Wir bekennen, dass wir verfinsterte Gedanken haben, dass wir so oft deine Schrift lesen und darin verwirrt sind. Bitte gib auch Klarheit der Verkündigung des Wortes. Gib uns Erkenntnis und Verständnis. Hilf uns, dein Wort anzunehmen und uns dessen unterzuordnen, dass wir nicht kritisch auf dein Wort herabblicken, sondern von deinem Wort uns belehren lassen. Hilf uns, das bitten wir. In dem Namen des Herrn Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wie wir gemeinsam diese Passage der Schrift studieren, wie zuvor erwähnt, kam die Frage auf, was die Jünger Jesu und Jesus selbst machen, also in Bezug auf das Fasten. Da wurde dann verglichen, was die Jünger des Johannes und die der Pharisäer machen und was Jesus und seine Jünger tun. Und eine Sache, die sehr wichtig ist, ist, dass wir auf das Wort Gottes blicken und uns dann die Frage stellen, was sagt die Bibel nun über das Fasten? Nun, im Alten Testament kommt oft das Wort Fasten vor, und das einzige Mal, wo Fasten vorgeschrieben wird, war vor dem Versöhnungstag oder auch Yom Kippur genannt. Das war der Tag, an dem für das Volk Gottes ein Opfer dargebracht wurde, damit das Volk mit Gott versöhnt wird. Jedenfalls nur temporär oder im Lichte der Realität in Jesus Christus. Seht, das Fasten an diesem Tage ging einher mit einer Art von Trauer, einer Sorge wegen der Sünden, die man gegenüber Gott getan hat und den Anstoß, den man Gott gegenüber gebracht hat. Doch blicken wir auf das Neue Testament, da haben wir auch die Frage über das Fasten und auch eine Lehre über das Fasten. Im letzten Monat haben wir auch gemeinsam betrachtet, wie Jesus 40 Tage lang in der Wüste war und dort fastete. Und selbstverständlich ist das Fasten auch eine sehr gottesfürchtige Praktik. Und wir wissen, dass Jesus selbst gefastet hat. Klar, die Pharisäer, ihnen war das, so wie es ausschaut, nicht bekannt. Und im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums wissen wir, dass Jesus dort auch ganz besonders über das Fasten spricht. Jesus zeigt uns in dieser Passage einen Gegensatz, nämlich was er lehrt und was die Pharisäer tun. Die Pharisäer zum Beispiel, sie lassen ihre Gesichter bleich aussehen. Sie haben auch ganz verstrubbelte Haare. Und sie haben damit vor, dass die Menschen auf sie schauen und möchten damit Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Es war wie eine Show, was sie dort abgezogen haben. Und Jesus sagt, aber wenn ihr fastet, da sorgt dafür, dass ihr ganz normal ausseht. Und Jesus wollte damit klar machen, dass es beim Fasten hauptsächlich um das Herz geht. Es ist, wie der Gläubige zum Herrn sagt, Herr, ich will dich und alles, was du tust, selbst mehr als Essen und Trinken, du bist meine wahrhaftige Speise. Wir haben auch ein Beispiel im Neuen Testament, nämlich in der Apostelgeschichte, wie das Volk Gottes betet und fastet. Und dieses Beten und Fasten wird auch oft als eine Münze bezeichnet, mit zwei verschiedenen Seiten. Sie sind oft miteinander verknüpft und sie ergänzen sich gegenseitig. Nun, da zeigt uns auch das Neue Testament wieder, was für einen Platz das Fasten im Leben eines Christen hat. Und es geht hauptsächlich darum, dass man von Herzen fastet und auch die Führung und den Segen von Gott sucht, also dass man sich an ihn klammert und an seine Versorgung, mehr als den Essenstisch zum Beispiel. Und dann haben wir natürlich ein anderes Fasten, nämlich das, was die Pharisäer tun. Die Pharisäer, klar, bei denen ging es immer darum, die richtige Lehre zu haben und niemals zu sündigen, nicht einmal den Schein von Sünde zu tragen. Das taten sie folgendermaßen. Sie nahmen dann die Gesetze Gottes und haben diesen Gesetzen noch weitere, selbst erfundene Gesetze hinzugefügt. Noch mehr Anforderungen als das, was schon da war. Dann sehen wir Dinge wie, dass die Pharisäer zweimal pro Woche ihren Zehnten gaben, einmal am Montag und einmal am Donnerstag, einfach so. Sie haben es einfach getan. Und das war natürlich wieder eine super Gelegenheit für sie, an den Straßenecken hungrig und müde zu erscheinen und eine große Show abzuziehen. Und allen Leuten dann zu erzählen, wie man doch faste. Und sogar eine bleiche Erscheinung zu haben. Und sie empfangen da wahrlich, wonach sie suchen, nämlich die Aufmerksamkeit der Menschen. Das ist, was die Pharisäer taten. Und wenn diese Leute nun Jesus und seine Jünger begegneten, da haben sie gesehen, dass da etwas anders ist. Denn am Montag und Donnerstag und alle anderen Tage der Woche, wo waren da Jesus und seine Jünger? Waren sie an den Straßenecken und sahen bemitleidenswert aus? Nein, das war nicht so. Haben sie gemurrt und waren traurig? Nein. Was war denn der Unterschied? Sie waren freudig durch das Evangelium. Die Leute haben sie erblickt und haben gedacht, hey, was ist da los? Guck mal, sie lachen. Sie essen dort mit Levi und seinen Freunden. Sollten sie nicht traurig und betrübt sein? Und wie zuvor gesagt, Jesus beantwortet ihre Frage, um sie auf den richtigen Weg zu führen, um die Irrlehre wie ein Schwert abzuschneiden. Und in den Versen 19 und 20 sprach Jesus dann zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Jesus fragt nun eine Frage und gibt daraufhin selbst die Antwort. Ganz simpel. Und was Jesus hier zitiert, ist, was die Rabbiner selbst gelehrt haben. Das ist nun nicht aus der Heiligen Schrift, aber Jesus hat das verkündigt und hat das den Pharisäern verkündigt. Etwas, was ihnen wohl bekannt war. Denn die Rabbiner haben ganz einfach gesagt: Hey, wenn du bei einer Hochzeit bist, dann solltest du dort nicht fasten. Denn wenn du zu einer Hochzeitsfeier gehst, dann geh da nicht hin, indem du den Schein von Trauer und ein bleiches Angesicht hast und dort dann fastest. Nein, solange der Bräutigam da ist, solange der Ehemann und die Ehefrau jetzt frisch verheiratet sind, kommt da nicht her und macht alles kaputt, sondern freut euch gemeinsam mit ihnen. Feiert! Da musst du nicht feiern. Sei freudig. Mach dich nicht selbst plötzlich zum Hauptpunkt dieser ganzen Sache. Und Jesus bringt ihre eigene Lehre vor sie, damit er sie ausbessert. Wenn wir an Hochzeiten denken, haben wir ein Bild vor Augen, nämlich wie die Familie und Freunde zusammenkommen, um gemeinsam diesen Tag zu feiern. Eine sehr schöne Sache ist es auch, als Pastor auf vielen Hochzeiten sein zu können. Ich weiß, dass viele von euch schon ihre eigene Hochzeit hatten. Und da hat man auch die Gelegenheit, Menschen zu sehen, die man eine lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Sei es Cousins, Cousinen, Brüder und auch andere aus der Familie, die man für gewöhnlich nicht sieht. Vielleicht auch alte Freunde aus der Schule. Habt ihr vielleicht sogar 12 Jahre oder 10 Jahre nicht mehr gesehen. Alte Sportsfreunde. Und was passiert dort? Ein Mann und eine Frau, sie kommen zusammen und sie gehen gemeinsam einen Bund ein. Und der Kern bei einer Ehe, das ist nicht das Händchenhalten und auch nicht das Küssen, sondern das Versprechen oder den Bund, den man gemeinsam eingeht. In diesem Moment geht das Volk Gottes einen Bund ein vor Gott. Es ist eine Anbetung, wie das Volk Gottes ein Versprechen vor Gott macht und zu Gott macht und auch auf Gott hofft auf Hilfe. Also was man da tut, ist, man feiert, was der Herr dort tut. Den Segen, den der Herr auf Familien legt. Wie der Herr zwei Menschen zusammenbringt, die noch nicht zusammen waren, auf ein gemeinsames Leben. Und auf solchen Hochzeiten gibt es natürlich, wie auch auf den besten Hochzeiten es sowas gibt, das beste Essen. Ein Hochzeitsmahl. Musik, Tanz. Jedenfalls für die, die natürlich auch gerne tanzen. Es ist eine Feier, eine gute Erfahrung, eine gute und heilige Sache. Sie sind teuer, solche Hochzeiten, aus einem guten Grund, denn man feiert das, was der Herr tut. Das erinnert mich auch an ein Lied. O Tag der Ruhe und der Freude. Ist das nicht so, wenn man an einer Hochzeit zusammenkommt? Man kommt, freut sich und ist selig gemeinsam. Was macht man dort? Man dankt Gott und gibt ihm Lobpreis für das, was er auch in seinem eigenen Leben tut. Oder denke einen Augenblick an das Hochzeitsfest von Kanaa. Im Evangelium von Johannes, wo wir davon lesen, dass Jesus dreckiges Wasser nimmt und in einen sehr feinen Wein verwandelt. Hochzeiten sind definitiv keine Tage der Trauer. Nicht einmal, um zu fasten. Doch, meine lieben Freunde, es sind Tage der Freude und dessen, was der Herr uns geschenkt hat. Und so fragt man sich nun, wieso fasten die Jünger Jesu nicht so wie die anderen? Und wieso sind sie nicht betrübt und traurig? Und Jesus hat ganz einfach darauf geantwortet, nämlich, der Grund, wieso sie nicht traurig sind, ist, weil sie freudig sind und sie haben einen guten Grund dazu, denn Gott hat sie gesegnet. Gott hat ihnen ihren Ehepartner, ihren Bräutigam gegeben. Gott hat ihnen die Versöhnung geschenkt. Gott hat seiner selbst ihnen hingegeben durch Christus Jesus. All die Segen, die Jünger Jesu haben. Oh, wahrlich. Sie haben die Nähe von Jesu. Jeder Christ hätte das gerne, ohne Zweifel. Ihr möchtet nahe bei Christus sein in eurer Andachtszeit, in eurem Gebet, im Studieren des Wortes, in der Anbetung. Wahrlich, auch am Abendmahl. Und diese Männer, sie waren bei Jesus physisch. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Wie der Jünger Johannes, der auf die Brust Jesu sein Haupt legte und sein Herzklopfen hören konnte. Sie konnten fühlen, wie Jesus ihre Füße wusch. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Was für eine wunderbare Sache war das? Das ist doch ein Grund, wieso sie freudig sein sollten. Zum Zweiten haben sie auch seine Lehre empfangen. Sie haben gehört, wie er spricht. Sie haben hören können, wie Jesus das Alte Testament auslegt und ihnen die neue Lehre des Neuen Testamentes gibt. Sie haben auch die wunderbare Vorsorge Jesu erblicken und empfangen können. Wie Jesus das Mittagessen von einem kleinen Jungen nahm und dort die Speise mehrte. So hatten sie geistlich wie auch physisch den Segen von Christus bei sich. Über sie sind auch so viele Segen gekommen, denn wie sie mit Jesus umherzogen, so haben sie gesehen, wie er ein Wunder nach dem anderen getan. Und das Ziel war natürlich auch in diesen Wundern, dass sie auf Christus Jesus zeigen, dass sie sich in Jesus Christus erfreuen. Sie hatten die fortwährende Verkündigung Jesu Christi, des Königreiches, das kommen soll. Und eine andere Sache, die ich natürlich nicht einfach nur überschauen möchte, ist, dass die Jünger von Jesu auch die Gemeinschaft miteinander hatten. In dem Band des Herrn Jesu. Wieso waren die Jünger untereinander oder hatten diese Jünger untereinander Gemeinschaft? Weil Jesus sie zu sich berufen hat. Wieso waren die Jünger zum Beispiel nicht am Fischen oder auch an einer Zollstätte? Wieso haben sie nicht ihre ganz normalen Leben gelebt? Weil Jesus sie zu sich gerufen hat und sie eins gemacht hat. In was? In ihrer Liebe zu Jesus. Ich weiß, dass ihr euch gegenseitig vermisst und ich vermisse euch. Es gibt nichts Vergleichbares wie die Gemeinschaft, die wir auch hier in der Covenant Fellowship Church haben. Und lasst mich euch auch noch einmal daran erinnern, dass, wie wir hier anbeten, wir nicht alleine sind. Wir sind zwar von der Distanz her voneinander getrennt, aber trotzdem vereint. Wieso sind die Jünger Jesu nicht traurig? Weil sie freudig sind. Was ist anders von Jesus und seinen Jüngern? Ja, die Freude des Evangeliums. Und die Leute um sie herum können das sehen. Und es ist ihnen ein Anstoß. Diese Leute, wieso sind die immer so freudig? Das geht mir völlig unter die Haut. Sie sollten doch traurig sein, betrübt rumlaufen. Doch die Jünger, sie haben allen Grund zur Freude, wie wir schon gemeinsam studiert haben. Sie haben allen Grund dazu. Und meine lieben Freunde, ich möchte euch sagen, ihr habt auch allen Grund dazu, freudig zu sein. Christ, ich möchte, dass ihr wisst, dass all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, dass das auch für euch gilt. Aber lasst mich euch fragen, sehen die Menschen das auch so bei euch? Merken die, da ist irgendwas anders bei euch? Nun, die Welt möchte gerne, dass ihr eine asketische Lebensweise führt, eine komische Ruhe und eine sehr merkwürdige Weise der Heiligkeit. Aber was Jesus ganz einfach sagt, ist Folgendes, nämlich, dass die Jünger freudig sind für die Segen, die sie empfangen haben. Ohne Zweifel spricht Jesus davon, dass ein Tag kommen wird, an dem sie traurig sein werden und auch fasten werden. Und er spricht davon, dass er dann ans Kreuz geht und nach diesem Tode eben im Grabe liegt und seine Jünger dann traurig und tief betrübt sind. Aber er spricht nicht von dem Zeitpunkt nach der Auferstehung. Das ist unser Zeitpunkt, an dem wir alle Zeit uns an seine Lehre wenden können, dass wir hören, wie das Wort Gottes verkündigt wird, dass wir alle seine Vorsorge genießen, dass wir alle den täglichen Segen von ihm empfangen, dass wir alle die Hoffnung haben auf das, was zukünftig kommt. Oder jedenfalls sollten wir das haben, denn das ist alles unser, das ist, was Jesus uns gibt. Und wir haben zusätzlich zu dem auch einander. Wir haben eine Glaubensfamilie. Und so lasst mich noch einmal fragen, stecht ihr heraus? Stecht ihr darin heraus? Stecht ihr so heraus, wie die Welt das gerne hätte? Immer traurig und immer betrübt. Oder sagen die Leute, wow, dieser Kerl oder diese Dame, sie stecht wirklich heraus. Sie sind so freudig. Da ist doch irgendwas anderes in ihrem Leben. Die haben doch irgendetwas erfahren, was wunderbar ist. Wieso machen sie nicht das, was ein buddhistischer Mönch tut? Oder ein katholischer Priester? Oder ein Mönch, der einfach ruhig ist und immer so todernst? Oder wieso sind sie nicht so wie die anderen Leute dieser Welt? Doch, liebe Freunde, ihr könnt darauf ganz einfach antworten. Nämlich, weil wir glücklich sind. Freudig in Jesus Christus. Was für ein Zeugnis des Glaubens. Als zweites verweist uns Jesus auf ein anderes Gleichnis, nämlich das Gleichnis von einem Kleid und einem Flicken oder einem Stück Stoff. Und dort spricht Jesus, und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Einige von euch flicken ihre eigenen Kleider. Es ist nicht etwas, was ich oft tue. Aber um das zu vergleichen, musste ich wirklich hart darüber nachdenken, wie mache ich das am besten? Wenn es euch auch so ergeht, dass ihr nicht oft strickt oder nicht oft eure Kleiden flickt, dann kann man es vielleicht auch mit Wäschemachen vergleichen. Und ihr wisst auch, dass wenn ihr Klamotten kauft im Laden, dass diese Gegenstände oder diese Kleidungsstücke einfach besser im Laden ausschauen. Und dann nimmt man es mit und dann zieht man es an und dann wäscht man seine Klamotten und zieht sie wieder an und wiederholt diesen Prozess immer wieder. Und irgendwann mal passen die Klamotten nicht mehr so richtig oder sehen auch nicht mehr so gut aus. Vielleicht passt dann plötzlich das Kleidungsstück nicht mehr um die Hüfte. Vielleicht geht es euch so wie mir. Vielleicht hat man einfach zu viel Schnitzel oder Würstchen gegessen. Oder vielleicht sind da einfach Abnutzungsspuren dadurch, dass man es so oft gewaschen hat und so oft getragen hat. Oder die Farbe ist rausgewaschen. Nun, Klamotten werden kleiner. Klamotten werden auch abgenutzt. Das ist ganz normal. Was Jesus hier nun sagt, ist, dass wenn man nun ein Kleidungsstück hat und nimmt einen neuen Lappen und möchte ihn nun auf das Kleidungsstück draufnähen, dann wird es dazu führen, dass das Kleidungsstück zerstört wird. Es wird zerrissen. Sie sind so gesehen inkompatibel. Das Alte und das Neue kann man nicht gemeinsam verbinden. Und was möchte Jesus nun uns damit sagen? Ganz einfach. Seine Lehre der Gnade kann man nicht einfach den alten, herzlosen Religionsglauben der Pharisäer und Juden vermischen oder hinzufügen. So einfach wie möglich. Diese beiden Dinge kann man nicht verbinden. Diese Gesetzlichkeit, diese Freudlosigkeit, diese herzlose Religion, indem sie einfach herzlos am Montag und am Donnerstag fasten, an dem sie gefälschte Emotionen aufbringen oder eine Show machen, das kann man nicht verbinden mit dem Christentum oder der Lehre der Gnade. Was Jesus hier verkündigt, ist eine Religion der Freude und auch des Glaubens und der Liebe. Und natürlich gibt es darin auch Betrübnis über die eigene Sünde, aber das geht jetzt nicht gegen das, was Jesus hier sagt. Sondern Jesus möchte sagen, dass man Jesus nicht zu etwas anderem hinzufügen kann. Er ist nicht etwas, dem man einfach mal dem alten Judentum hinzufügen kann oder dem Leben, dem man einfach so hingegeben ist oder das, was man einfach so tut. Es ist so gesehen nicht einfach nur ein Accessoire. Und das ist nun so, dass als neues Kleidungsstück muss der Christ komplett mit Jesus Christus bekleidet sein. Es sollte uns dazu bringen, anders zu handeln, auszuschauen. Es ist nicht so, als würde man Jesus einfach mal einer anderen Sache hinzufügen, mal anziehen und mal wieder ausziehen, mal wechseln hier und da, sondern es bringt eine Veränderung, eine Ruhe und eine Freude durch das Evangeliums, ein Leben, das man freudig in der Nachfolge Christi lebt. Das ist der Unterschied. Die Pharisäer, sie hatten nur eine Werksreligion. Die Schriftgelehrten, bei ihnen ging es auch nur um eine Show. Doch das Leben des Christen und das Leben in der Gnade ist etwas, das aus dem Herzen herauskommt. Und darauf möchte Jesus hinaus. Man kann die Gnade des Kreuzes nicht einfach mal der Selbstgerechtigkeit hinzufügen. Und lasst mich so euch fragen, ist euer Leben mit dem zu vergleichen, als würde man Jesus einfach mal hinzufügen, so wie ein Flicken? Und da hat er das ganze Leben verändert. Hat das Evangelium radikal das ganze Ich verändert? Denn, liebe Freunde, hierin haben wir auch eine Warnung. Denn nehmen wir Jesus einfach nur als Flicken an, einfach mal auf dem alten Kleid oder auf der alten Kleidungsstückchen draufgenäht, dann gibt es eine große Gefahr, ein großes Loch inmitten deines Lebens zu reißen. Du wirst sogar das, was du hast, damit zerstören. Lass mich das sagen. Wenn du Glauben an Christus hast, dann habe ihn ganz. Den ganzen Herrn, ohne Kompromiss. Ein ganzes Leben in der Freude, in der Gnade, die wir empfangen, durch den Glauben an ihn. Und Nummer 3, das dritte Gleichnis von Jesus. Dort lesen wir in Vers 22. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche, und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Lasst mich das in einen Kontext bringen, der vielleicht etwas bekannter für euch ist. Wenn der Wein fermentiert wird, dann macht man das in einem Keller. Dort ist es dunkel. Und in diesem Prozess der Fermentation des Weines, da kommen auch Gase zustande. Da sind dann auch kleine Bläschen oben an dem Wein und da wird Zucker produziert und aus diesem Zucker auch der Alkohol. Und heutzutage gibt es verschiedene Prozesse, ob es jetzt mit einem Glascontainer oder anderen Dingen ist. Aber hier, da sind es Schläuche aus Leder und sie haben einen besonderen Zweck. Nämlich benutzt man einen Schlauch einmal, um einmal diesen Fermentierungsprozess auszuführen. Und durch diese Fermentation, wie dann diese kleinen Bläschen sich bilden und das Gas und dieses Gas entweicht, da dehnt sich dieser Schlauch aus. Und dadurch wird dieser Schlauch geschwächt. Man kann nur so viel mit diesem Schlauch vollbringen. Nimmt man dann den alten Schlauch, gießt ihn aus und gießt neuen Wein hinein in diesen alten Schlauch, der eigentlich schon völlig ausgeleiert ist. Wenn das so ist, würde dieser Schlauch in dieser zweiten Fermentierung eine Riesensauerei machen. In diesem ganzen Prozess des Gärens sehen wir dann, dass dann der Zucker generiert wird. Dann entweichen diese Gase, diese Bläschen fangen an und irgendwann würde eben dieser Schlauch platzen. Der Weinschlauch wird dann damit zerstört und der Wein auch. Was Jesus damit sagen möchte ist, dass neuer Wein in einen neuen Schlauch gehen muss. Man kann nicht die Gnade des Kreuzes nehmen und dann in die alten Schläuche der Gesetzlichkeit, in das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten verkündigen, hineingießen, vermixen. Sie sind inkompatibel. Es passt einfach nicht. Jesus wiederholt das einfach wieder, was er zuvor auch schon mit dem Flicken gesagt hat. Denn es geht hier um eine Herzensreligion, die nötig ist. Denn die Realität ist, wenn der Heilige Geist unsere Herzen mit dem Evangelium erfüllt, dann kommt es mit all der Freude, mit all dem Glück. Und dann plötzlich diese Gesetzlichkeit hinzuzufügen, das passt nicht miteinander zusammen. Nun, diese zwei Dinge kann man nicht vermischen. Weder als Kleidungsstück und Flicken, noch als Wein und als Weinschlauch. Es bedeutet, man lebt nun nicht mehr so wie die Pharisäer. Man handelt auch nicht so wie der Vorreiter Jesu, Johannes, und seine Jünger? Lass mich ganz einfach fragen, liebe Christen. Ist euer Leben anders? Hat sich euer Leben verändert? Seht, darauf zeigt Jesus. Das Leben der Jünger hat sich verändert. Wenn sie fasten, dann werden sie fasten. An Tagen der Trauer. Das ist nicht so, als sollten sie niemals fasten. Es ist eine heilige Sache. Lieber Christ, wenn du Christus empfangen hast, dann solltest du dich darüber erfreuen. Erfreuen für ein neues Leben im Nachgehen oder in der Nachfolge Jesu. So lasst mich euch bitten. Nehmt nicht den neuen Wein und gießt ihn in alte Schläuche. Lasst mich euch ermutigen, euch darin zu erfreuen, was ihr empfangen habt. Dass ihr nicht diese todernsten und trockenen und tief betrübten Christen seid, von denen die Welt sagt, ja, das passt doch genau auf unsere Beschreibung von Heiligkeit. Sondern eine Art Christ, der sich in Christus erfreuen kann. Eine Freude, das alles übersteigt, selbst die Hochzeit. Ein neues, wunderbares Leben mit unserem Erretter. Es ist mein Gebet für diese Woche. Das sei es die Angst vor einer Infektion oder dergleichen, dass diese Predigt eine Gnade für dich und deine Freunde oder Familie sind. Ich ermutige euch, das zu teilen mit Freunden, mit Familien, mit Arbeitskollegen. Das ist eine Gelegenheit, für uns nun unseren ganzen Gottesdienst einfach weiterzuschicken, und ich ermutige euch, das zu tun. Und ihr habt sogar die Gelegenheit, es erneut anzusehen, falls ihr Fragen habt oder falls man ein paar Notizen dazu machen möchte. Ich bete auch für euch, habe euch lieb und hoffe auch, dass ich in der Lage bin, euch in dieser Woche zu besuchen. Seid auch ermutigt darin, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wenn ihr krank seid, lasst mich auch bitte wissen, ob wir euch irgendetwas tun können, egal irgendwas. Und wisset auch, dass ihr in unseren Gemeingebeten seid. So lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für all den Segen, den wir aus deiner Hand empfangen haben. Du bist groß in all deiner Gnade. Und deine Gnade hört niemals auf. O Herr, gib uns ein Herz, das verändert ist durch Christus, dass wir wie Jünger Jesu Christi sind, freudige Christen. Hilf uns, das bitten wir, in all dem, was wir tun, dass wir sicher sind, mein Herr, dass es uns wohl ergeht und dass wir auch das aufzeigen, was wir empfangen konnten, nämlich die Freude des Evangeliums. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.